Mein Name ist Nathalie und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Startup-Schule.
Ich freue mich, dass ich euch bei eurem Vorhaben, egal welcher Art es auch ist, von Beginn an begleiten und unterstützen darf. Hast du also ein Startup in Planung oder möchtest dich selbst weiterentwickeln oder hast irgendein Vorhaben, bei dem du nicht genau weißt, wie du anfangen sollst, dann bist du bei mir hier genau richtig.
Ja, hallo! Manche von euch wissen vielleicht von Instagram, dass ich mich gerade in Thailand rumtreibe. Diese Folge wird jetzt hier aus Bangkok hochgeladen. Das ist eine super tolle Folge. Ich führe ein sehr, sehr spannendes Interview mit Gergesh. Gergesh habe ich kennengelernt auf dem Startup Sprint, war Mitorganisator und er hat selber mit Contio eine Innovationsberatung für Gründer oder auch für etablierte Unternehmen. Für uns ist er total spannend, da er selber mehrfach Gründer ist, sehr viel Erfahrung gemacht hat mit eigenen Projekten. Er weiß, worauf es ankommt, wenn man loslegen möchte. Was wir besprechen, kurz zusammengefasst, er redet viel über sein Studium des Entrepreneurships und warum das ein großer Fail war und warum er hätte lieber zu machen, anstatt das Ganze sich einfach nur durchzulesen, wie sowas zu funktionieren hat. Dann erzählt er über seine Tochter, warum das Beispiel seiner Tochter zeigt, dass unternehmerisches Denken und Handeln in uns allen vorhanden ist und nur rausgekitzelt werden sollte. Ganz spannend auch nochmal in Anknüpfung an Folgen zu dem Thema, wie finde ich meinen Mentor? Er nennt das Ganze Challenger. Da hält er auch super hilfreiche Tipps parat. Aber hört selbst rein in das Interview. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und bin gespannt, was ihr zur Folge zu sagen habt. Schreibt mir gerne Feedback, wenn ihr mit Gergesh in Kontakt treten wollt. Ich werde alles in die Shownotes verlinken. Hallo lieber Gergesh.
Hi.
Ich freue mich total, dass du Teil meines Podcasts heute wirst und ich dich interviewen darf. Darauf freue ich mich jetzt schon sehr lange. Wir haben das ja ausgemacht und ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kennen uns vom Startup Sprint, an dem ich teilgenommen habe. Da habe ich auch schon mal eine Folge gebracht. Ich freue mich total, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich dabei sein darf, natürlich.
Wunderbar. Ich würde sagen, bevor wir in die Thematik einsteigen, vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Wie bist du da hingekommen, wo du gerade bist?
Es hat für mich vor vielen, vielen Jahren angefangen, als ich für mich selber entschieden habe, dass ich Gründer sein möchte. Also ich glaube, ich war damals in der Grundschule und habe damals mit dem Tobi meine erste Firma gegründet, in einem Zelt auf dem Balkon von Tobias.
Wie alt warst du?
Wir waren, glaube ich, 9 und 10.
Wahnsinn.
Und haben einen Koffer auf einem Sperrmüll gefunden und haben gesagt, dass wir jetzt eine Firma haben. Was wir damals noch nicht hatten, war ein Produkt oder eine Dienstleistung. Wir haben noch nicht gewusst, was eine Firma genau macht. Aber waren halt der festen Überzeugung, dass wir beide Gründer und Unternehmer sein wollen. Und das war, glaube ich, halt tatsächlich dann auch eine Sache, die wahrscheinlich mein Vater in mich irgendwie eingepflanzt hat oder die irgendwie halt tatsächlich von den Eltern weitergegeben worden ist.
Dein Vater war also auch Entrepreneur, sagst du?
Gar nicht. Das war nämlich das Interessante. Mein Vater war immer jemand, der als Angestellter gearbeitet hat und immer davon gesprochen hat, dass er sich selber gerne selbstständig machen möchte und dass das Leben noch unglaublich viele Möglichkeiten inne hat und dass es ganz viele tolle Ideen gibt und hat ständig davon gesprochen, von Ideen und ständig von Möglichkeiten gesprochen, hat aber selber, auch weil er halt tatsächlich das Glück hatte, 5 Kinder zu haben, nie die Chance gehabt, tatsächlich eine von seinen Ideen selbst zu verwirklichen.
Mhm. Und das hat er dir mitgegeben?
Wahrscheinlich schon.
Ach,
aus dem Bedürfnis selber zu gründen kam dann irgendwann eine kaufmännische Realschule, ein kaufmännisches Abitur und dann tatsächlich ein Studiengang mit dem Schwerpunkt Unternehmensgründung. Ich war jung und dachte, dass man das so richtig lernen muss.
Mhm. Ganz kurz, wo hast du das studiert? Wo kann man sowas studieren?
In Wuppertal. Da gab es damals einen Professor, ich glaube damals von 14 Lehrstunden für Unternehmensgründung. Wie du weißt, gibt es mittlerweile unglaublich viel mehr. Also Unternehmensgründung ist quasi in der akademischen Welt angekommen und auch in den Wirtschaftswissenschaften angekommen. Es muss nur sagen, vom Inhalt her habe ich mir das anders vorgestellt. Mhm. Also ich war 19, 20, als ich mich dafür entschieden habe. Und was ich eigentlich lernen wollte, ist, wie gründe ich Unternehmen? Wie skaliere ich Unternehmen nach oben? Wie entwickle ich Dienstleistungen und Produkte, die halt tatsächlich meinen Kunden Spaß machen? Das war nicht unbedingt Lernhalt.
Was hast du stattdessen gelernt? Das interessiert mich jetzt.
Ich kann mich an tolle Beiträge erinnern, zum Beispiel zu empirischen Studien, die Signalwirkungen von Unternehmensgründungen und Erfolgsfaktoren, Motivation von Unternehmensgründern. Also jede Menge empirische Studien, die halt tatsächlich über Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen halt tatsächlich beobachtend berichtet haben. Mhm. Das war auch okay. aber war nicht unbedingt das halt tatsächlich, worauf ich persönlich gehofft habe.
Was hast du dir erhofft?
Was ich mir erhofft habe, war das wahrscheinlich, was jeder so mit Anfang 20, der gründen will, sich erhofft, dass man irgendwo hinkommt und da gibt es eine Blaupause, ein Blueprint und jemand, der unglaublich viel praktische und theoretische Erfahrung hat, schmeißt einem den Blueprint auf den Tisch. Wir nennen es dann zu denen einfach mal Businessplan und erklärt einem ganz genau, wie man unglaublich erfolgreich wird. Das passiert definitiv.
Was so glaubst nicht. Du, warum das in der Uni nicht passiert? Hattest du denn Leute, die aus der Praxis kamen, die da vorne
Nein,
standen?
Nein, auf keinen Fall. Okay. Und sowas. Also ich hatte unglaublich talentierte wissenschaftliche Mitarbeiter und das meine ich tatsächlich ohne ironische Unterton. Das ist wirklich niemandem so bevorteilen, aber wirklich hochintelligente Menschen. Aber ich glaube, also es gab meines Wissens nach in seinem beruflichen Lebensweg keinen einzigen Berührungspunkt mit echter Wirtschaft.
Das ist ja ganz oft in der Lehre das Problem, dass dann eben die Leute aus der Praxis halt fehlen und man so richtig erstmal die Theorie lernt und dann nicht so richtig weiß, was fange ich jetzt damit an? Wie hast du dir das Wissen geholt oder wie ging es überhaupt weiter? Wir sind jetzt abgedriftet.
Nein, dachte ich natürlich, naja klar, und sowas. Also in Deutschland haben wir es dann nicht so drauf. In der Praxis, ich muss nach England und in die USA, weil, naja, Entrepreneurship, USA, England, Angelsachsen, die haben es aber mit Sicherheit so richtig drauf. Da ist es auch nicht so unbedingt und sowas. Also es ist eine Praxiskompetenz, eine Umsetzungskompetenz, die kriegst du einfach an keiner Hochschule vermittelt. Und das ist ganz unabhängig davon, glaube ich, ob der Exeter oder Babson College oder Uni Düsseldorf, Hamburg oder sonst irgendwas draufsteht. Du musst rausgehen und das machen. Und am dankbarsten bin ich, glaube ich, für die ganz vielen kleinen Gespräche, die ich mit irgendwelchen anderen Unternehmensgründern hatte zur damaligen Zeit.
Was hältst du von dem Konzept, auch Unternehmensgründerinnen und Gründer in die Hochschulen reinzuholen, dass die mal erzählen, was so abgeht? Das mache ich ja in meiner Vorlesung. Ich hole da immer Expertinnen und Experten, die vielleicht schon selbst gegründet haben, die einfach mal einen Einblick geben. Was hältst du von sowas?
Großartig. Und was also tatsächlich führen am Beispiel, finde ich immer eine großartige Möglichkeit, ein großartiges Instrument. Auf zwei Gründe. Einmal Vorbildfunktion. Und das ist also der Grund, warum ich Unternehmensgründung studiert habe und meine Erwartungen und die Realität auseinandergefallen sind, ist, weil ich einfach in meinem Bekanntenkreis keine Unternehmer hatte. Also zumindest keine erfolgreichen Unternehmer, die ich als solche bezeichnen würde. Hätte ich die Chance gehabt, halt tatsächlich mich davor mit 10 Unternehmern zu unterhalten, dann hätten die als erstes wahrscheinlich den Zahn gezogen, dass man über die Hochschulqualifizierung, dass man da den Weg zum Unternehmertum findet. Hätten mir wahrscheinlich so gesagt, hör mal, Junge, dann studiere Informatik oder hör mal, Junge, studiere Ingenieurswissenschaften. Also irgendwas, wo man halt tatsächlich eine praktische Fachkompetenz hat, die man in irgendeiner Form nutzen kann. Oder vielleicht mach doch bei mir eine Ausbildung. Auch das ist ein valider Weg. Und der zweite Grund ist, du brauchst, glaube ich, irgendwo Rollenvorbilder. Und ich meine nicht so abstrakte Rollenvorbilder wie einem Typ, der in Kalifornien eine 50.000-Mann-Firma gegründet hat, sondern ich spreche von Leuten, die 5 Jahre älter sind wie du, 10 Jahre älter wie du, in derselben Stadt wohnen.
Diese Nähe, ne?
Ja, genau. Und das, wo du das Gefühl hast, halt tatsächlich, naja, das könnte ich auch schaffen. Und das, weil ich ganz ehrlich sagen muss, und das, ich finde Steve Jobs mega cool, aber der lebt schon auf einem, also erstens lebt er gar nicht mehr, fairerweise muss man das dazu sagen, und dann ja auch noch auf einem anderen Kontinent. Also das ganz weit von mir und von meiner Lebensrealität.
Absolut. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber jetzt erstmal nochmal zu dir. Du hast jetzt gesagt, dass du hast das studiert, aber so richtig lernt man eine Unternehmensgründung nicht auf Papier, sondern man muss mal machen. Genau. Wie war das dann bei dir?
Wir saßen hast du gestartet? Im Studentenwohnheim. Ich meine das nicht metaphorisch, sondern wir saßen wirklich jeden Abend zusammen und haben darüber gesprochen, das müsste man doch eigentlich machen. Ich weiß nicht, ob das sich dann deinem Bekanntenkreis auch so widerspiegelt. Wir saßen jeden Abend zusammen und haben gesagt, das müsste man eigentlich machen. Und irgendwann habe ich mich mit zwei Freunden zusammengesetzt und wir haben es dann wirklich irgendwann einfach gemacht.
War das immer noch Tim hier aus dem Sandkasten?
Oder? Nee, also was, Tobi, wo auch immer du bist.
Tobi.
Kannst mich gerne auch mal kontaktieren. Müssen wir eigentlich mal bei einem Bier austauschen drüber. Nee, leider nicht mehr, sondern es waren halt tatsächlich dann ganz verschiedene Freunde. Das ist auch ganz lustig. Das war halt tatsächlich auch persönlich immer mein Lieblingsthema und sowas. Also wie andere Jungs halt gerne über Fußball sprechen, habe ich halt immer gerne über Gründung gesprochen und habe ja gerne über Geschäftsideen gesprochen. Und mit einem meiner Freunde habe ich mich dann irgendwann mal länger drüber unterhalten. Und eine seiner Ideen mit ihm gemeinsam verwirklicht. Auch da wieder tatsächlich ganz lustig. Man hat immer so hochtrabende, sehr komplexe Ideen, die total anspruchsvoll sind. Unser erstes nennenswertes gemeinsames Projekt war halt tatsächlich ein Marketingprojekt. Und das bedeutet, ich weiß nicht, ob du die Campus-Tüten kennst, die es jedes Jahr
klar. gibt. Ja klar, ich liebe sie.
Und wir haben gemeinsam eine regionale Auflage davon gemacht. Das bedeutet, wir waren nicht an, ich glaube, die sind an über 100 Universitäten oder sowas. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Wir waren an 14 Hochschulen und haben die Möglichkeit tatsächlich regionalen Unternehmen gegeben, sich da lokal einzubuchen. Das gab es zumindest in der Form noch nicht ganz so häufig und haben dann mit relativ wenig und relativ schmal gestartet. Also heute wird man Lean dazu sagen. Wir haben einen Flyer dafür produziert, haben angefangen bei Unternehmen anzurufen, auch bei relativ großen Unternehmen und haben festgestellt, da gibt es Interesse. Mhm. Und hatten dann, glaube ich, in der ersten Woche schon die erste Buchung, auch wirklich von einer großen Firma, also von der Mars Incorporated, hier aus der Nähe. Und haben dann halt sofort festgestellt, ey, hör mal, das blüppt. Da sollten wir auf jeden Fall mehr Arbeit reinstecken. Und dann hat sich das Projekt halt tatsächlich Schritt für Schritt immer größer aufgebaut. Und am Ende haben wir tatsächlich 35.000 Tüten an 14 verschiedene Universitäten verteilt.
Wow.
Und haben dann Lagerhaus im Portal und haben dann mit Freunden, also ganz viel auch lernen dürfen, wie es heutzutage heißt, haben dann auch Freunde irgendwie beauftragt, die dann mit uns irgendwie das tatsächlich die Kommissionierung der Tüten gemacht haben. Irgendwann mal hat es ein Lagerhaus rein, plötzlich siehst du da 35 Euro Paletten mit Werbematerial, das du verpflichtet bist zu verteilen in der Welt.
Wahnsinn.
Ja, und das war halt tatsächlich nächstes. Parallel dazu habe ich im Studium das Glück gehabt, bei einer winzig kleinen Unternehmensberatung zu arbeiten. Später war ich bei einer Mittelstandsberatung in Köln, habe Erfahrungen im Großkonzern gesammelt. Hat immer für mich unter dem Aspekt, dass ich irgendwo rein quasi schnuppern möchte und verstehen möchte, wie so Organisationen funktionieren. Beim Autozulieferkonzern habe ich für mich festgestellt, coole Sache, also die Leute wurden super bezahlt, das Unternehmen war super erfolgreich und jedes Jahr irgendwie Bestzahlen präsentiert. Aber es gab halt für den Einzelnen, und sowas einer von 20.000 Mitarbeitern zu sein, heißt halt auch immer, dass du wenig Gestaltungsspielraum hast. Mhm. Und das ist dann halt tatsächlich für mich persönlich dann nicht der richtige Weg gewesen. Mhm. Habe dann verstanden, hör mal, ich glaube, du wirst wahrscheinlich nur dann glücklich, wenn du entweder als Unternehmer arbeitest oder irgendwo arbeitest in einer Organisation, wo du einen hohen Gestaltungsfreiheit hast.
Und war das für dich so ein Learning, wo du sagst, okay, das musste ich aber mitnehmen, einfach mal zu gucken, dass ich weiß, was ist so das Gegenteil, was ich nicht möchte? Also war auch wichtig für dich auf deinem Werdegang, mal im Angestelltenverhältnis zu sein.
Ja, absolut. Und das war ich ja auch später immer wieder. Mhm. Also es hat immer wieder hin und her geswitcht. Ich sehe auch diese klare Trennung immer nicht. Mhm. Ich glaube tatsächlich, also wird bei jedem anders gelagert sein, es ist in meinem Fall das Bedürfnis selber zu gestalten, wie sich das dann widerspiegelt. Also ich hänge da eher an Aufgaben und weniger an Rollen und Rollenbezeichnungen. Bin ich relativ frei und sowas.
Ja,
ich musste die Erfahrung machen, aber ich bin auch ein Typ, ich möchte Erfahrungen machen. Mhm. Also ich kenne andere Persönlichkeiten, die können lernen durch Zuhören. Finde ich auch großartig. Die müssen sich nicht jedes Mal die Finger verbrennen. Ich fasse jedes Mal auf die Herdplatte. Ja. Und
richtiger Unternehmer halt.
Das selber zu erfahren. Und ja. So macht es mir dann halt auch wirklich Spaß.
Sehr cool. Denkst du denn, dass, weil wir gerade jetzt über Unternehmen sprechen, dass es auch sinnvoll ist, für Unternehmen mal zu gucken, ich sollte meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein bisschen mehr Freiraum geben, um unternehmerisch zu sein?
Ja, absolut. Ich würde gerne wissen, und sowas, und das ist leider eine Dunkelziffer, die wahrscheinlich nie irgendwie gehoben wird, ich würde gerne wissen, wie viele Mitarbeiter da draußen halt tatsächlich in vielen großen Konzernen arbeiten und das Unternehmen verlassen, weil sie nicht mehr die Möglichkeit sehen, sich selbst zu verwirklichen. Mhm. Ich glaube, man verliert halt tatsächlich vielleicht nur wenige hundert, aber das sind gerade die 100, die die Power hätten und die Energie hätten, tatsächlich so eine Organisation neu zu gestalten und ganz neue Impulse zu setzen. Also ich glaube, Konzerne sind in den nächsten 20 Jahren dazu verpflichtet, genau solche Potenziale und solche Freiräume, Kreativräume, Entfaltungsmöglichkeiten zu schaffen, weil die nächste Generation, glaube ich, viel weniger kompromissbereit ist.
Absolut. Ich glaube auch, dass sich Unternehmen nicht halten werden können, wenn sie das nicht tun und da nicht mitziehen. Mhm. Meiner Meinung nach oder meine Prognose ist immer, dass der Arbeitsmarkt halt so nicht mehr existieren wird irgendwann und dass da die Unternehmen mitziehen müssen.
Absolut.
Und das ist halt auch so eine Frage, die ich noch habe an dich, dieses unternehmerische Denken und Handeln. Man sagt ja immer, ja, Unternehmer sein, das ist nicht für jeden was, klar, das denke ich auch. Aber so ein bisschen sich was von diesem unternehmerischen Denken abzuschneiden, könnte ich mir schon vorstellen, dass es für jedermann was ist.
Und wenn es nicht für jedermann ist, würde ich eigentlich erwarten und hoffen, dass jedermann die Chance bekommt, das mal zu testen, ob es für ihn was ist.
Sehr cool, ja. Das ist nochmal eine andere Perspektive.
Ja, ich glaube, man muss es, also das gehört tatsächlich zu den Sachen, die man wahrscheinlich selber auch mal erleben muss. Ich verstehe jeden, der hat tatsächlich, also Unternehmertum heißt halt oft, dass es Unbestimmtheitsfaktor gibt, so würde ich es jetzt einfach mal, also
so eine Unsicherheit.
Unsicherheit und was. Und noch nicht mal Unsicherheit tatsächlich irgendwie im negativen Sinn, aber es gibt dann halt tatsächlich unbestimmte, nicht geklärte Situationen. Es gibt mehrere Ausgangsmöglichkeiten. Und ich verstehe jeden, der sagt, oh, Das finde ich aber sehr brenzlig. Mhm. Und ich möchte Freitagabend aber lieber mit Freunden abschalten können und ich möchte nicht darüber nachdenken, ob Projekt XY oder wie auch immer Firma, Dienstleistung halt tatsächlich aufgeht oder nicht aufgeht. Aber ich würde mich freuen, wenn jeder mal die Chance bekommt, es zu testen und ein Gefühl dafür zu bekommen, ob man diesen Faktor, diese Toleranz der unbestimmten Situation halt tatsächlich seiner selbst, ob die zu einem passt.
Mhm, sehr cool. Gergesh, jetzt waren wir ein bisschen wieder von dir abgekommen. Was machst du jetzt aktuell? Was ist jetzt gerade dein Business?
Contio bezeichnet sich selber als Innovationsberatung. Das bedeutet, wir beraten Unternehmen bei der Entwicklung von Innovationsprojekten und Prozessen.
Okay, das sind dann große Unternehmen oder sind das auch Startups?
Im Schwerpunkt sind es tatsächlich große Unternehmen. Und zwar große Unternehmen, die mit den Methodologien von Lean Startup und Design Thinking arbeiten und dann halt tatsächlich Startups als Instrument benutzen und als Startups als Möglichkeit benutzen, neue Geschäftsmodelle halt tatsächlich zu entwickeln und oder halt tatsächlich Mitarbeiter zu entwickeln.
Mhm, sehr cool. Und wir beide, wir kennen uns ja jetzt vom Startup Sprint, habe ich ja gerade schon erwähnt. Wie bist du da hingekommen? Was hast du damit zu tun gehabt?
Ich habe selber vor 7 Jahren an einem Startup Weekend teilgenommen. Das ist ein Geschäftsmodell-Hackathon, wenn man so möchte, um es auszudrücken. Oder ich glaube, wissenschaftlich ist es eine Unternehmenssimulation, die da tatsächlich durchgeführt wird. Ich habe da vor 6 Jahren teilgenommen, weil ein Freund von mir, mit dem ich in einer Beratungsfirma in Köln war, habe ich irgendwann mal angerufen und meinte, hör mal, ich habe auch meinen Job geschmissen, ich mache mich auch selbstständig. Lass uns zusammen nach Stuttgart fahren, das ist ein super cooles Format. Wir sind in einem Coworking Space in Stuttgart gewesen mit 19 anderen Leuten. Echt coole Leute zum Teil, auch immer noch irgendwie mit denen irgendwie in Kontakt. Und haben da halt tatsächlich dieses Startup Weekend durchgeführt und hatten die Möglichkeit, 2,5 Tage uns selber auszuprobieren in einem Team. Ich habe ein super cooles Team gehabt, auch mit Leuten, die zum Teil schon einen Exit hatten. Mhm. Auch ganz spannend, wenn man dann halt tatsächlich als junger Mann dabei ist und dann sitzen Leute am Tisch, die noch jünger sind als man selbst und die schon 2 Exits hinter sich hatten und dann über Due Diligence gesprochen haben und KPMG und wie sie dann halt dadurch durchgegangen sind und wie sie ihren Blog aufgebaut haben und wie viel Traction sie schon haben. Also plötzlich gab es da irgendwie einen ganzen Raum voller Menschen, die, so wirkt es zumindest, Zeit ihres Lebens von demselben Thema besessen waren und absolut fasziniert davon waren. Und das hat für mich halt tatsächlich ganz viel auch im Leben verändert. Das bedeutet, ich bin zurückgefahren und hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwo der gesellschaftlichen Erwartung nicht ganz entsprechen muss.
Sehr war so ein cool, bisschen, sehr cool, ja. Kenne ich.
Ich weiß nicht, ob du auch das Gefühl hattest, aber meine so Mutter, die im Hintergrund dann irgendwo als Gewissen auffungiert hat und gesagt hat, na, wir haben viel Zeit und Liebe in deine Ausbildung investiert und eigentlich wäre es besser, wenn du tatsächlich am besten bei einem riesengroßen Unternehmen einen unglaublich seriösen Job machst und auf der anderen Seite hat tatsächlich dieses Bedürfnis, selber was zu machen.
Und dann meldet sich auch manchmal der innere Kritiker, ne? Die kleine Stimme im Kopf auch noch dazu. Und dann auch, wenn man lernst, Leute kennen, die so das ähnliche Mindset haben und du denkst, oh, es geht ja auch anders.
Ne? Absolut. Und es waren Leute damals, die als Ingenieure bei Mercedes gearbeitet haben. Also tatsächlich, ich sage jetzt mal, auch Leute, die was aufgeben mussten, um den Traum zu verfolgen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, wenn du Ingenieur bist, träumst du davon, bei Mercedes Auto bauen zu dürfen. Mhm. Und die haben tatsächlich dann solche Rollen aufgegeben, um selber die Chance zu bekommen, halt selber zu gestalten und eine eigene Plattform oder eine eigene Dienstleistung halt tatsächlich eine Macht anzubieten. Und das war schon sehr toll.
Wahnsinn.
Ich habe damals den beiden Organisatoren auch immer gesagt, hör mal, wir machen das auf jeden Fall irgendwann mal im Rheinland. Ich verspreche es. Und hatte dann aber die nächsten 4 Jahre unglaublich viel zu tun mit meiner damaligen Gründung. Wir haben eine Agentur gegründet. Das bedeutet, mit einem ehemaligen Kunden von uns, den ich im ersten Projekt kennengelernt habe, haben wir ITZA gegründet, eine Agentur für Vertrieb und Marketing, die IT-Herstellern aus Hardware- und Softwarebereich bei der Markteinführung auf dem deutschen Markt geholfen hat. Und das war natürlich eine Sache, die mich zu 100% in Anspruch genommen hat. Aber irgendwann mal habe ich dann die Anteile von ITZA verkauft. Und meinen damaligen Geschäftspartner habe ich aus der Firma verabschiedet und hatte dann so ein kurzes Zeitfenster, wo ich Zeit hatte im Leben und habe mich dann halt bei den Organisatoren vom Startup Weekend gemeldet. Die haben mich lustigerweise mit dem Peter hier aus Düsseldorf in Kontakt gebracht und meinten, ja, lustig, irgendjemand anders aus Düsseldorf hat sich auch gerade bei uns gemeldet, überlegt auch im Rheinland, also in Düsseldorf, um genau zu sein, ein Format zu organisieren. Und wir leben beide in derselben Stadt und zum Teil in demselben Freundeskreis und müssen uns erst per E-Mail irgendwie über eine Londoner Organisation kennenlernen, haben uns zusammengesetzt. Ich habe den Rest von den zwei, also er hatte damals schon 2 weitere Leute davon überzeugt, das kann Peter auch echt gut, da als Mitstreiter zu fungieren. Wir haben uns da zu viert zusammengesetzt in einem Café in Düsseldorf und haben sofort entschieden, dass es passt, glaube ich. Mhm. Und haben von da an halt tatsächlich Startup Weekends organisiert. Auch ein sehr tolles Format, also seit 3 Jahren. Mhm. Und haben dann von da aus halt tatsächlich eine ganze Reihe von Startup-Formaten halt tatsächlich weiterentwickelt. Auch das Startup Weekend selber haben wir halt tatsächlich für uns gesagt, naja, das könnte man auch anders machen. Haben es dann Startup Sprint genannt, haben am Konzept weitergearbeitet und haben einige Sachen dran verändert. Mhm. Im Prinzip sind es halt tatsächlich fast schon dieselben Leute, die damals mit dem Café saßen. Mhm. Ein bisschen Veränderung ist immer. Und es sind tatsächlich 4 Leute im Kernteam und haben immer wieder das Glück, ganz, ganz tolle Mitunterstützer zu finden, die sich dann mit uns am Wochenende hinstellen und von Geschirr wegtragen bis hin zu Marketing, Social Media, ja. Projektmanagement mit uns gemeinsam da tatsächlich zusammenstehen, um so ein, wie ich finde, ein geniales Event gemeinsam auszurichten.
Ich habe es ja selbst mitgemacht, jetzt für alle, die es noch nicht oder die Folge nicht gehört haben, bei der ich am Startup Sprint war. Das ist quasi ein Wochenende, da arbeitet man dann intensiv in Teams an einer Geschäftsidee und hinterher gibt es dann so einen finalen Pitch und es kommen Mentoren und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das ist echt super cool und ja, Gerg ist da mitverantwortlich für.
Genau. Auch in ganz wechselnden Rollen, wie es halt in einem, ich sage jetzt mal, Startup-Format häufig ist. Also von in der Küche Geschirr abspülen bis zur Moderation ist halt alles drin. Aber es ist bei uns im Team, glaube ich, auch, also machen alle. Hm. Und ist auch eine Sache, glaube ich, die wird keiner noch verzichten und sowas. Also sowohl für die Teilnehmer, das ist immer ein tolles Feedback, als auch von den Organisern, von den Mentoren. Hm. Trifft sich auch gleich mit einem unserer absoluten Supermentoren. Hm. Also von den Jury-Mitgliedern jedes Mal unglaublich viel Energie.
Ich kann das nur bestätigen. Ich kann auch jedem, der in irgendeiner Art und Weise vorhat oder auch nicht vorhat, sich einfach mal ausprobieren will, vielleicht auch einfach neue Leute kennenlernen, wenn man zu so einem Event zu gehen. Denn die Stimmung ist einfach unbeschreiblich. Also wie man auch in einem Team zusammenkommt, man kennt sich gar nicht. Und hinterher nach diesen 2 Tagen hat man das Gefühl, man ist schon das Leben lang irgendwie miteinander befreundet. Und es gibt Streitigkeiten, Höhen und Tiefen. Und ja, hinterher liegt man sich wieder in den Armen. Es ist absolut der Wahnsinn. Ich kann jedem nur empfehlen, mal bei sowas mitzumachen. Ja, Gergis, jetzt hast du gerade so ein bisschen erzählt, dass du da beim Startup-Spiel mitwirkst und das Ganze mitorganisiert hast und aufgezogen hast. Warum machst du das? Also das, ich würde jetzt schon fast sagen, das ist irgendwie eine intrinsische Motivation. Du gibst da Wissen an junge Leute weiter. Woher kommt das?
Ich glaube, es kommt daher, dass ich damals genau nach sowas gesucht habe. Das ist so die Motivation dahinter. Ich bin an verschiedenen Lehrstühlen gegangen. Ich bin in die Bibliothek, habe verschiedene Bücher bestellt und habe halt tatsächlich angefangen, genau nach diesem Art halt tatsächlich vom praktischen Framework zu suchen, wo sich jemand hinstellt und sagt, hey, hör mal, ich teile mit dir meine besten Erfahrungen und schau dir mal an, wie X, Y und Z das halt bisher umgesetzt hat. Und ich merke halt auch, dass das auf unglaublich viel Resonanz stößt. Mhm. Also ich sitze jetzt mit dir zusammen in einem Coworking Space. Wir sind gerade an einer ehemaligen Teilnehmerin vorbeigegangen, die mir bisher ihre 2. Geschäftsidee quasi erzählt hat und jetzt in einem Coworking Space sitzt und ihren sicherlich sehr komfortablen, klassischen Konzernjob an den Nagel gehangen hat. Also
das ist schön zu sehen, oder?
Absolut. Mhm. Und ich freue mich für Sie. Und ich freue mich halt tatsächlich auch für jeden, der die Chance bekommt, im Leben das zu tun, was ihm wirklich Spaß macht.
Jetzt muss ich dich mal anhauen, auf diese Story ansprechen, die du mir einmal am Telefon erzählt hast, mit deiner kleinen Tochter. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, da gibst du ja auch Wissen weiter. Wie war das? Erinnerst du dich an die Geschichte?
Klar. Wir waren, glaube ich, auf dem Fine Food Festival im Bui Bui Big. Und da gab es die Bastel-Area. Genau. Ich glaube, ich habe dir davon erzählt, weil ich unglaublich stolzer Papa bin. Ria, wenn du irgendwann mal alt genug das bist zu hören und sowas, tut mir leid, dass ich die peinliche Geschichte erzähle, aber ich muss es jetzt einfach tun. Wir haben halt Kastanienfiguren gebastelt. Also es gibt, kann ich jedem empfehlen und sowas. Gerd öfters mal ins Bui Bui Big zu gehen. Die ganzen Foodfestivals sind großartig, auch für Kinder. Und die hatten eben hinten oder auf der linken Seite hatten die dann unglaublich große Bastel-Area und wir haben angefangen, Kastanienfiguren zu basteln. Und irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist, haben wir uns halt tatsächlich Gedanken gemacht, warum die anderen Leute hier alle Stände hatten. Also ganz viele von den Kindern, die da einen halben Tag verbracht haben und ganz viel gebastelt hatten, waren Kinder von Leuten, die vorne einen Stand hatten. Und das wurde dann immer so ein Gesprächsthema und quasi lag das auch so immer ein bisschen in der Luft. Ich glaube, Lia hat dann irgendwann darüber nachgedacht oder mich darauf angesprochen, warum wir keinen Stand haben. Ich glaube, das war dann tatsächlich sogar so. Da habe ich mir überlegt gehabt, können wir nicht gemeinsam Stand machen? Haben wir dann auch wirklich getan. Also wir haben eine der Bierbänke genommen, die auf Kinderhöhe sind, haben die ein bisschen näher Also sorry an die Veranstalter vom Boy Boy Big und vom Frankfurt Festival. Nehmt mir das nicht übel. Keine Sorge, wir haben keine Riesenumsätze gemacht. Haben tatsächlich die Bierbank in Richtung Hauptverkaufs-Area geschoben und haben angefangen, die Kastanienfiguren, die meine Tochter und ich gebastelt haben, da auszustellen. Und haben dann halt tatsächlich irgendwie festgestellt, dass die Leute zwar an der Bierbank vorbeikommen, aber, oder sie hat festgestellt, aber irgendwie nicht aufmerksam werden auf uns. Und dann haben wir kurz drüber nachgedacht, woran das liegt. Und haben irgendwie für uns festgestellt, dass da ein Schild gefehlt hat. Also habe ich angefangen, ein Schild zu malen, weil sie mich beauftragt hat, ein Schild zu malen, weil sie leider noch keine Buchstaben kann. Ich hoffe, das hat sich geändert, Lia. Jetzt, viele Jahre später, wo du es hörst, habe ich angefangen, ein Schild zu malen und irgendwann mal kam halt ein zweites Kind. Das war eins von den Kindern, das uns erzählt hatte, dass die Eltern da einen Stand haben. Und die hat richtigerweise gesagt, naja, das Problem ist, ist jetzt anders formuliert, und dass wir am Hauptverkaufsstrom vorbei halt tatsächlich stehen. Und hat gesagt, ihr müsst da vorne noch ein Schild. Dann hat sie sich tatsächlich vollkommen ohne Hintergedanken die Mühe gemacht, ein zweites Schild zu malen und hat es halt tatsächlich auf der Hauptverkaufs-Area nochmal aufgehängt. Total süß. Ich wünschte, ich hätte das Schild noch. Mit einem Pfeil, der genau gezeigt hat, wo es Kastanienfiguren gibt. Und irgendwann haben wir aber festgestellt, dass die Leute immer noch vorbeigehen. Also hat meine Tochter mir gesagt, dass ich die Leute ansprechen muss. Also quasi mich zum Vertriebsmitarbeiter gemacht und ich die Leute dann ansprechen musste, die auch von der Hauptverkaufsarea rübergegangen sind in den Außenbereich und denen dann halt tatsächlich proaktiv darauf hinzuweisen, dass es da Kastanienfiguren gibt, die unglaublich süß sind und die getauscht oder gekauft werden dürfen.
Also eine erste unternehmerische Handlung sozusagen von deiner Tochter.
Und wie? Das Beeindruckende war, und das passiert übrigens immer, wenn man Dinge baut, Leute kommen. Tatsächlich, andere Kinder haben gesehen, dass wir das gebaut haben. Andere Kinder haben gesehen, dass wir einen kleinen Verkaufsstand aufgezogen haben. Und andere Kinder sind dann auf Lia zugekommen und haben gefragt, ob die auch Figuren basteln können.
Ach was.
Das heißt, die hat Personalerfahrung gehabt, die hatte Marketingerfahrung, die hat Vertrieb quasi Erfahrung gehabt. Und hatte die Möglichkeit, halt tatsächlich ihr erstes Tauschgeschäft abzuholen. Ich glaube, die hat die erste Kastanienfigur gegen einen Apfel getauscht, die zweite Kastanienfigur dann tatsächlich gegen eine Münze. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber sehr unerheblich. Die dritte Kastanienfigur gegen irgendwas anderem. Und die hat das richtig Spaß gemacht.
Wahnsinn, das ist echt eine coole Story, weil ich ja dafür plädiere, dass junge Leute oder Kinder das schon so ein bisschen mitgegeben bekommen, Leuten auch einfach mal zu machen, ne, und Dinge auszuprobieren. Und das ist ja im Fall deiner Tochter total klasse gelaufen. Ne?
Absolut, es gibt ein fantastisches Foto davon und ich werde natürlich, so wie es sich für Eltern gehört, total peinlich bei jeder Gelegenheit auf irgendeiner Geburtstagsparty immer davon erzählen, wie Lia mit 4 Jahren ihren ersten Verkaufsstand hatte.
Ja, wenn sie da mal ihr Multibillionen Unternehmen gegründet hat, ne, wer weiß, dann kannst du erzählen, so hat das Ganze angefangen.
Dann funktioniert die Geschichte sogar noch viel besser.
Ja, sehr cool. So, jetzt sagen wir mal, deine Tochter wird tatsächlich irgendwann mal Unternehmerin, dann hat sie ja das große Glück, einen Unternehmerpapa zu haben und da Fragen stellen zu können. Du könntest quasi ihr Mentor sein. Jetzt gibt es aber bestimmt Leute da draußen, die sagen, boah, ich weiß gar nicht, wo ich einen Mentor finden soll, mit wem ich über meine Ideen sprechen kann. Erst einmal, warum denkst du, ist ein Mentor wichtig und was denkst du, wo könnte man einen Mentor finden? Das wurde ich jetzt von meiner Community auch so ein paar Mal gefragt. Hast du da irgendwelche Anregungen?
Also zunächst mal, was vielleicht für mich die Rolle des Mentors, ich würde es wahrscheinlich anders formulieren, ich würde es eher so Challenger nennen. Also ich finde es immer wichtig, dass es jemanden gibt, der mich herausfordert und mich halt tatsächlich auch mir den Spiegel vorhält, mich herausfordert und mich auch vielleicht in Frage stellt, und also, ob ich da in die richtige Richtung renne. Weil das ist immer so eine große Gefahr, wenn man für etwas brennt, dass man rennt, gegebenenfalls aber vielleicht nicht ganz in die richtige Richtung. Das bedeutet, wo würde ich meinen Challenger suchen, wo würde ich persönlich ihn finden? Ich würde mich nahezu professionell auf die Suche dazu machen. Das bedeutet, ich will es jetzt nicht Longlist und Shortlist nennen, aber ich würde eine Liste von Kandidaten mir persönlich aussuchen. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Faustregeln nennen. Manche Leute sagen, der muss 10-mal erfolgreicher sein wie du, der muss 10-mal größere Firma aufgebaut haben, die Person muss XYZ haben. Das finde ich persönlich immer gar nicht so relevant. Das muss halt tatsächlich von der Chemie her einfach stimmen. Und ich kenne da keinen besseren Weg, als jemanden kennenzulernen und auf der anderen Seite dann tatsächlich festzustellen, ob du von der Person gechallenged werden kannst, ob die Chemie halt tatsächlich so stimmt, dass du das Gefühl hast, die Person fordert dich heraus. Mhm. Was ich spannend finde ist, und das ist, glaube ich, der Grund, warum so häufig Leute zögern, andere Menschen anzusprechen, wir reagieren fast immer positiv. Wir merken, wenn wir Startup-Events organisieren und ich habe und wir hatten das Glück, vom CEO von einem 8.000-Mann-Unternehmen bis hin zum Startupper, der 5 Leute unter sich hatte und neben sich hatte, alles dabei gehabt zu haben, dass sie unglaublich positiv sind. Die Menschen möchten ja auch gerne ihre Erfahrungen weitergeben. Ich weiß nicht, ob das was Gründertypisches ist oder ob das einfach was Menschentypisches ist, aber Leute freuen sich meistens, Erfahrungen teilen zu dürfen. Mhm. In den meisten Fällen machen sie es auch gerne unentgeltlich, obwohl sie unglaublich viel tatsächlich in ihrem Tagesjob zu tun haben. Es macht auch wirklich Spaß, Leuten halt tatsächlich aufs Pferd zu helfen.
Mhm. Und das Wichtige ist, hast du ja eben auch gesagt, dass da schon eine Nähe ist. Ne? Das sollte irgendwie jemand sein, mit dem ich mich idealerweise vielleicht sogar mal treffen kann, face-to-face unterwegs sein kann. Und gibt es da irgendwelche Events oder würde ich mir im Internet Leute suchen und dann da einfach mal anschreiben? Wie würdest du da vorgehen?
Auf Veranstaltungen Leute persönlich kennenlernen und das tatsächlich auch proaktiv ansprechen. Ich merke immer wieder, dass es auf Veranstaltungen Leute gibt, die machen das schon fast professionell. Die verlassen ihre Komfortzone, gehen auf jemanden, den sie nicht kennen, halt tatsächlich zu, schütteln ihm die Hand und fangen halt tatsächlich ein Gespräch an. Und versuchen dann halt tatsächlich auch professionell das Gespräch nachzuhalten. 80%, und das an alle Zuhörer vielleicht nochmal, 80% der Magie passiert halt tatsächlich bei den Follow-ups und beim Nachhalten. Und es ist wichtig, ein gutes erstes Gespräch zu haben. Es ist wichtig, jemanden sympathisch tatsächlich kennenzulernen. Aber fast noch viel wichtiger, und was ist hier fast noch viel wichtiger, ist es, das auch nachzuhalten. Der Person Follow-up-E-Mail zu schreiben, zu schauen, dass man tatsächlich dranbleibt, dass man das Gespräch am Laufen hält, dass man sich wieder trifft und wieder trifft, um dann festzustellen, ob das ein möglicher gangbarer Weg ist.
Das ist total witzig, dass du es sagst, weil es war jetzt bei mir und meinem Mentor, ich nenne ihn jetzt mal so, weil ich ihn bei euch beim Startup-Sprint kennengelernt habe. Und da war das auch so, dass wir beim ersten Startup-Sprint drüber geredet haben, ob er nicht vielleicht Mentoring bei mir machen würde. Und es hat dann echt ein halbes Jahr, aber lag dazwischen, glaube ich. Es hat echt ein halbes Jahr gedauert, bis wir uns dann wieder getroffen haben. Und jetzt sind wir sozusagen im Mentorship miteinander. Und ich musste da auch nochmal nachhaken. Also es ist schon wichtig, dass man da dranbleibt. Ne? Das ist ja wie mit allem im Leben.
Absolut. Und ich kann jeden verstehen, der tatsächlich sagt, naja, ich möchte niemandem auf den Zeiger gehen, aber so funktioniert es halt nicht. Also du musst ganz häufig als Gründer musst du deine Komfortzone verlassen. Mhm. Und eine davon ist halt tatsächlich, dass du dich proaktiv bei Menschen meldest, von denen du glaubst, dass sie dir bestimmte Türen öffnen können. Mhm. Und das ist bei Mentoren ganz klar der Fall. Bedenkt bitte, dass ihr halt tatsächlich, wenn sie, das sind erwachsene Menschen, wenn die sich nicht mit dir treffen wollen und keine Zeit haben, dann sagen die dir das einfach. Mhm. Das ist schon vollkommen okay. Und ja. Du bist dann halt tatsächlich in Zugzwang oder du bist halt tatsächlich in der Pflicht, dir das im Leben zu holen oder das halt tatsächlich die Chancen zu holen, die du auch wirklich erreichen möchtest.
Und es ist ja auch kein Scheitern, wenn man mal zu jemandem geht und sagt, hör mal, würdest du mir mal eine halbe Stunde schenken und die Person sagt, du, im Moment passt es gar nicht. Das ist halt, ich versuche mit der Startup-Schule auch so ein bisschen das Scheitern, das Konzept vom Scheitern so ein bisschen umzuswitchen, dass die Leute merken, okay, ich probiere Sachen aus und wenn ich da aber gegen eine verschlossene Türe laufe, dann gehe ich halt zur nächsten Türe. Es gibt so viele Leute, von denen man lernen kann, die vielleicht mehr wissen in einem bestimmten Bereich, als ich selbst. Deswegen da einfach probieren, dranbleiben und loslegen.
Ja, schöner Punkt. Ja. Und was auch gerne nochmal halt tatsächlich, wenn wir über das Thema Mentoren für einen Gewinn halt sprechen, bereitet euch vor. Also wenn ihr wisst, dass tatsächlich eine Veranstaltung, die der lokale Gründerverein organisiert, wenn da halt tatsächlich 2 bekannte Speaker sind, lest euch zu der Person ein und sprecht die halt tatsächlich auf bestimmte Punkte an. Schaut, dass ihr da Gemeinsamkeiten findet. Und also jeder Typ ist anders. Ich finde aber tatsächlich zu einem Sachbezug einen Bezug zu einer Person aufzubauen über einen Sachpunkt, finde ich immer am unkompliziertesten.
Absolut. Und Leute lieben es ja auch, über sich selbst zu sprechen.
Absolut.
Wenn ich das mal so sagen darf.
Nur menschlich, ja.
Richtig. Sehr cool. Sehr cooler Input auf jeden Fall. War sehr wichtig, weil ich selber so ein bisschen rumgesucht habe. Ich hatte schon eine Folge zum Mentoring gemacht und habe dann überlegt, die zweite Folge, da mache ich auch nochmal selber was. Habe dann gesucht und dachte, nee, das wird dem nicht gerecht. Ich möchte mit jemandem sprechen, der auch so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hat. Deswegen super cool. Ja, Gergit, jetzt habe ich die letzte Folge zum Thema Ideenfindung gemacht, so ein bisschen erklärt, wie kommt man denn auf Ideen, was muss überhaupt im Voraus so passieren und jetzt gibt es da Leute, die sagen, ich habe vielleicht schon eine Idee, weiß jetzt aber überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Was sind so die nächsten Schritte? Hast du da eine Idee, wie du das kurz und kompakt erklären könntest?
Kurz und kompakt gesagt, wäre es, es gibt ein Wert und Prinzip, das nennt sich iteratives Vorgehen. Bekennt euch zu dem iterativen Vorgehen. Das heißt in der Praxis, dass wir ein Geschäftsmodell entwickeln, mit einem Instrument, das sich zum Beispiel Business Model Canvas nennt. Es gibt auch noch viele andere, sehr valide Instrumente. Und dann halt tatsächlich uns grundlegend aber mit dem Prinzip beschäftigen, dass alle Dinge, die ich jetzt im hellen Kämmerchen, im dunklen Kämmerchen mit dir gemeinsam mir ausbrüte zu der nächsten Geschäftsidee, dass es alles halt tatsächlich in Sicherheit schöne und interessante Punkte sind, aber dass die nicht wirklich validiert sind. Und dass ich halt in dem iterativen Vorgehen mir vorbehalte, strukturiert zu lernen, also zu messen und zu bauen. Um so Schritt für Schritt halt tatsächlich das, was ich mir selbst ausgedacht habe, in Form eines Geschäftsmodells halt tatsächlich in der Realität zu vertesten.
Mhm. Früher war das ja so, man hat als Unternehmer ganz im stillen Kämmerlein, wie du es gerade gesagt hast, an der Idee gearbeitet, getüftelt und ist dann erst raus, wenn es perfekt war. Heute ist es anders, oder?
Ich glaube, ich treffe auch immer wieder Leute halt tatsächlich, die das für die richtige Vorgehen halten. Und das ist dann halt auch manchmal herausfordernd, also weil du dann halt jemanden triffst, der hat 150 Mitarbeiter und hat offensichtlich einen sehr schönen wirtschaftlichen Erfolg hingelegt und ist der festen Überzeugung halt tatsächlich, dass seine unternehmerische Vision, wie auch immer man es nennen möchte, hat, dass die eine gewisse Aussagekraft hat und dass er die in der Vergangenheit immer wieder bewiesen hat. Deshalb kann ich sagen, es gibt es auf jeden Fall auch noch immer, dass es Menschen gibt, die eine starke Vision haben und der festen Überzeugung sind, dass ihre Vision, wenn man die in eine Mission überträgt, dass die auf Anklang stößt. Ich persönlich bevorzuge es aber halt tatsächlich zu sagen, naja, da vorne ist der Kunde und lass uns schauen, dass wir irgendwie einen Dialog, und das ist irgendwie, dass wir einen strukturierten Dialog mit ihm aufbauen und schauen, dass wir mit ihm gemeinsam sowohl das Produkt als auch die Dienstleistungen entwickeln, um gemeinsam dann halt tatsächlich ein Geschäftsmodell zu finden, das meinem Kunden gerecht wird.
Mhm. Bist du der Meinung, dass man mit einfachen Mitteln heutzutage schon was starten kann oder muss man direkt irgendwie Geld anhäufen und Oma fragen, Konto plündern?
Ich kann nur jedem ans Herz legen, einfach mit einfachsten Mitteln zu starten. Ich habe das jetzt sehr häufig in den Projekten für Kunden und für uns selbst halt tatsächlich tun dürfen. Und es ist so unglaublich niedrigschwellig geworden. Also wenn ich mir anschaue, wie unkompliziert ich heutzutage Webseiten hoch up and running bekomme, dass ich sogar komplexe Anwendungen über Templates abbilde, dass ich über Template-Monster sogar ganze Codes kaufen kann, fertige White-Label-Produkte drauf auf dem Markt bekomme, es ist schon sehr geil. Das war vor 10 Jahren so nicht denkbar und das war vor 15 Jahren so nicht denkbar. Ich denke jetzt im Schwerpunkt an digitale Produkte, aber es geht auch für Hardware-Produkte. Also ich kann mit einem günstigen Ticket nach China halt tatsächlich nahezu jedes Produkt, jedes Hardware-Produkt sourcen in nahezu jeder Qualität. Die Zugänglichkeit zu Produkten und Dienstleistungen ist heute so niedrigschwellig, ich kann mir keine bessere Zeit vorstellen, um Gründer zu sein.
Sehr cool. Ja, das hört sich da super an. Und jetzt nochmal dazu eine Frage. Du sagtest gerade, man soll dann schon schnell an den Kunden gehen und mal gucken, braucht er das überhaupt und was will der überhaupt? Mhm. Können das auch erstmal Familie und Freunde sein, also die man da fragt? Ich weiß nicht, ob du das Buch der Mom-Test zum Beispiel
kennst. Kann man machen. Und du hast wenn es den Aspekt hat, tatsächlich positives Feedback einzusammeln und der Familie zu zeigen, dass man was Schönes macht. Wenn du hoffst, ehrliches Feedback zu bekommen, ist das offensichtlich nicht deine Adressatengruppe. Mhm. Das bedeutet, ich sehe es immer sehr unkompliziert, wenn du das Bedürfnis hast, deiner Familie davon zu erzählen, mach das. Aber es ist definitiv keine Quelle, um zu lernen. Und das steckt auch in der Natur der Dinge. Freunde und Familie haben eine andere Funktion. Und das solltest du halt tatsächlich dann immer bedenken. Mhm. Die Person, bei der du wirklich lernst, ist deine sogenannte Persona, dein Zielkunde. Und ich spreche da auch nicht davon, dass es halt tatsächlich jemand ist, der zufällig in der richtigen Altersgruppe ist und ein möglicher Kunde wäre, sondern wirklich die Leute, die Handelsbereitschaft in dem jeweiligen Segment beweisen. Das bedeutet nicht Leute, die zufällig das richtige Geschlecht, das zufällig das richtige Alter, sondern wirklich konkret Handlungsabsichten in den letzten 12 Monaten an den Tag gelegt haben, um das Problem oder den Mehrwert, den du verkaufen oder anbieten möchtest, halt tatsächlich wirklich in Anspruch zu nehmen.
Mhm. Sehr gut. Und wie komme ich an die Leute?
Mhm. Da komme ich zu einem ähnlichen Punkt wie vorhin beim Mentoring, indem ich das Telefon in die Hand nehme, die Füße in die Hand nehme und auf Leute zugehe, die ich noch nicht kenne. Mhm. Also ich sage es an der Stelle auch nochmal, ich möchte jetzt nicht einer sein, der irgendwie halt tatsächlich in einem Podcast Das ist unglaublich einfach und unkomplizierter schnell. Ich kann jeden verstehen, der tatsächlich Lampenfieber hat, wenn er auf fremde Leute zugeht mit einem Brett in der Hand und sagt, Entschuldigung, haben Sie 20 Minuten für mich? Ich würde gerne was mit Ihnen diskutieren oder ich würde gerne tatsächlich zu etwas Bestimmtem befragen. Aber es geht nicht anders. Mhm. Und das ist für dich vielleicht auch, oder für dich als Gründer schon ein kleiner Lackmustest. Mhm. Wenn ich das selber nicht gebacken bekomme und auch keine Lösung dafür hinbekomme. Ich finde auch, eine valide Lösung kann sein, dass ich sage, hey, Moment, ich mache die Arbeit nach hinten raus, ich schreibe Code und du, mein Gründerfreund, schaust halt tatsächlich, genau.
Quatsch die Leute an, weil du das einfach besser kannst.
Genau, und du machst die Customer Interviews oder baust halt tatsächlich dann die ersten Präsentationen und führst das Pitch. Also auch das ist halt tatsächlich nichts. Dass du eine saubere Lösung für dich findest, wie du halt tatsächlich das im Team oder halt tatsächlich als Person abbildest, dann sollte das für dich ein Zeichen sein.
Ja, super spannend. Wir haben jetzt eben noch darüber geredet, dass du in der nächsten Zeit, dass wir da mal zusammenarbeiten werden, dass du einen Workshop geben wirst. Wenn jetzt jemand sagt, boah, der Gergesh, das waren so coole Tipps, ich möchte da irgendwie in Verbindung treten, wie finde ich dich? Wie kann ich an dich rankommen?
Ich bin tatsächlich ganz normal auf der sozialen Plattform. auf den meisten auch mit meinem echten Vor- und Nachnamen.
Darf ich dich dann in die Shownotes packen?
Darfst du gerne. Also bevorzugt LinkedIn. Ich weiß, dass es momentan noch zwei Plattformen gibt, aber ich vermute, LinkedIn wird sich durchsetzen. Gerne offen für Feedback und was, wenn ihr es anders seht. Einfach weil tatsächlich diese Mikroblogs, die da mittlerweile geschrieben werden, unglaublich toll sind. Ich habe vorher noch einen gelesen und dachte mir, toll, cool, wie sie es geschafft haben, tatsächlich aus der Crowd so unglaublich schönen Content zu generieren und wie viele Leute da mittlerweile mit echtem Impact da bloggen. Also gerne über LinkedIn kontaktieren, ansonsten kannst du mal über die Unternehmenswebseite auf eine der E-Mails.
Sehr cool. Kollegen. Oder am Workshop teilnehmen.
Das wäre die verdammt beste Möglichkeit, na klar.
Da können wir das Ganze, nämlich was wir jetzt besprochen haben, also wie ich so von meiner Idee dann zu Geschäftsmodell-Ideen komme und auch hinterher zum Prototypen, all das und noch viel mehr wird Gergesh im Workshop mit uns machen. Und ich werde das auch verlinken. Die Workshop-Woche vom CEDUS von uns findet im März statt. Und da wird man dann sicherlich auch in engeren Austausch mit dir gehen können.
Absolut.
Ja, es war super, super spannend. Ich bin total begeistert von dem Coworking Space, wo wir hier gerade sind und überhaupt von all dem, was du so erzählt hast. Und ich danke dir für die tollen Tipps, auch gerade zum Thema Mentoring. Das ist echt ein Thema, das viele beschäftigt, wo es aber einfach noch nicht viel zu gibt und wo man mit jemandem wie dir gerne mal drüber spricht.
Komfortzone zu verlassen, könnt ihr gleich mal deine probieren, indem ihr mich bei LinkedIn anschreibt.
Sehr gut. Call to Action, Leute.
Ja, wenn ihr das hinbekommt, habt ihr schon mal tatsächlich bewiesen, dass ihr bereit seid, halt tatsächlich auch mal Dinge zu tun, die vielleicht außerhalb eurer Wohlfühlzone sind.
Sehr cool. Ich danke dir vielmals.
Nathalie, auch von mir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Danke.
Bis dann.
Bis Tschüss. Dann.